Schluck Wasser nehme ich tatsächlich, Sven. So, finde ich ein gutes Angebot. Das mit dem Sofa finde ich gar nicht schlecht. Perspektive, heute Mittag geht es tatsächlich in unserem letzten Vortrag von 4 um diese praktischen Folgen jetzt auch davon, was wir gehört haben über Ewigkeit. Wir haben uns damit beschäftigt, auch ein Stück weit tiefer reinzugehen. Es ist immer noch so, dass manche Sachen fehlen, aber die kann man dann auch einmal nochmal nachlesen, nachhören, vielleicht auch tiefer gehen. Heute Mittag geht mir es um diese Perspektive Ewigkeit und wie das unseren Alltag prägt. Ich weiß nicht, wie Sie das Leben sehen, welche Perspektive Sie auf das Leben haben. Wie sehen Sie denn das Leben? Was ist denn das Leben an sich? Manche sagen, ja, das Leben ist wie so ein Kartenspiel. Man weiß nie, welche Karten einem ausgeteilt werden. Manche sagen, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt. Manche sagen, das Leben ist wie eine Achterbahn, immer so hoch und runter, so wie das Leben ist. Und die Bibel, die sagt, das Leben, das ist eine endliche Geschichte. Das Leben endet. Die Perspektive, die Bibel zeigt, ist, dass das Leben ein anvertrautes Gut ist von Gott, das irgendwann mal zu einem Ende kommt. Und dieses eine Leben, das wir haben, hat uns Gott anvertraut mit dieser Perspektive Ewigkeit. Dass das Irdische zu Ende geht und dann die Ewigkeit danach kommt, mit dieser Perspektive sollen wir leben. Dass Gott uns, dir persönlich, mir persönlich, mein Leben, meine Persönlichkeit, meine Talente, meine Gaben, meine Ressourcen, mein Können und Nichtkönnen in den Grenzen und Beschränkungen mit Schwächen und Stärken anvertraut hat. Und dieses Leben mal begrenzt ist und ich jetzt beauftragt bin, als ein Mensch dieses Leben gut zu verwalten, einzusetzen für das Ziel, das Gott mit meinem Leben hat. Immer mit der Perspektive Ewigkeit. Immer mit der Perspektive Ewigkeit. Und so auch zu planen. Und das ist das Interessante, dass viele Menschen mit der Perspektive Ewigkeit, das will man als Thema so lange wie möglich immer rausschieben bis zum Schluss, sich nicht damit beschäftigen. Und die Bibel sagt genau umgekehrt, beschäftige dich so früh wie möglich damit, dann ist es die Perspektive, die dein Leben am stärksten und am besten beeinflusst. Also das ist so ein bisschen wie mit dem Geld. Wenn man sich einmal richtig mit dem Geld beschäftigt, dann hat man nie wieder Sorgen damit. Wer sich nie damit beschäftigt, wie er es mit dem Geld machen soll, wie viel er sparen soll, machen soll, anlegen, der muss immer wieder neu nachdenken, wie er es macht. Wer sich einmal richtig damit beschäftigt hat, der muss sich keine Sorgen mehr machen. Da weiß er, so viel wird gespart, so viel geht weg für die beste Mission der Welt, die Lebenszeller-Mission jeden Monat und so. Das ist alles schon eingetaktet und man macht sich keine Sorgen mehr an diesem Punkt, weil die Sachen eine Perspektive haben nach vorne. Und genauso ist es mit der Ewigkeit. Dass die Christen im ersten Jahrhundert, die haben sich viel mit dieser Perspektive beschäftigt und hatten das Intus im Hinterkopf, im Hinterherz und so haben sie ihr Leben gelebt. Paulus, der sagt es einmal im 1. Korinther 15. In 1. Korinther 15, da geht es um die Auferstehung Jesu Christi und die Wahrheit der Auferstehung Jesu. Und da geht es um die Hoffnung für das ewige Leben im Himmel. Und dann spricht Paulus darüber und er sagt, wenn es diese Auferstehung, die Hoffnung für das ewige Leben im Himmel nicht gibt, wenn wir Christen nur in dieser Welt mit Jesus zusammen sind und dieser Himmel, dieses ewige Leben nur eine Illusion ist, dann ist unser Glaube inhaltslos. Dann ist unser Glaube inhaltslos. Dann, wenn wir allein in diesem Leben auf Jesus trauen, dann sind wir die elendsten aller Menschen. Also wenn wir nur in diesem Leben, Paulus benutzt hier ein Wort, er sagt, wenn wir nur in diesem Leben, das Wort nur ist das Wort Mono. Also wenn wir nur auf Mono laufen, nicht auf Stereo, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen und nicht Stereo, auch im nächsten Leben auf Jesus hoffen, wenn das nicht wahr ist, dann sind wir die elendsten aller Menschen. Das ist ein Superlativ. Also nicht irgendwie ein bisschen arm dran, sondern die elendsten aller Menschen. die mitleiderregendsten Menschen, weil sie ganz offensichtlich dumm sind. Das ist, was Paulus sagt, ganz offensichtlich dumm. Warum die Kämpfe? Paulus sagt, wenn es die Auferstehung Jesu nicht gibt und nicht das ewige Leben, warum habe ich dann in Ephesus mit den Löwen gekämpft? Wir haben vorher, Martin, du hast für unsere verfolgten Geschwister gebetet in Nordkorea, warum sagt man, sie sollen auf Jesus vertrauen, wenn auf Jesus Vertrauen sie vielleicht Haus, Hof oder Leben kostet? Wenn allein es in diesem Leben nur ist, wenn es kein ewiges Leben gibt, dann sollte man das gar niemand sagen, der dafür vielleicht verfolgt wird. Dann würde es ihm in diesem Leben auf jeden Fall besser gehen, wie mit Jesus. Und Paulus sagt, warum habe ich denn in Ephesus mit den Löwen gekämpft und habe meinen Glauben bekannt und ihn nicht verleugnet? Dann sagt Paulus, hey, wenn es das nur ist in diesem Leben, dann tut lieber essen und trinken und spielen, denn morgen sind wir sowieso tot. Das ist die Konsequenz, sagt Paulus. Deshalb, für ihn ist diese Perspektive Ewigkeit nicht nur eine nebensächliche Wahrheit, die wie andere vielleicht Wahrheiten im christlichen Leben irgendwo mit eine Rolle spielen, nebensächlich, sondern es ist für ihn eine Haupt- und Zentralwahrheit. Die Hoffnung auf das ewige Leben, die gibt Perspektive. Also Paulus, der sagt einmal an die Thessalonicher, schreibt er, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, die Gemeinde in Thessalonich, die Christen dort, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also, das sind so drei zentrale Äußerungen wahren geistlichen Lebens. Die Bekehrung hin zum wahren und lebendigen Gott, der Anfang eines geistlichen Lebens. Dann zu dienen dem lebendigen Gott. Also das ist so das ganze Leben, dienen wir diesem lebendigen Gott und warten, das ist das Ende, auf diesen wiederkommenden Jesus aus dem Himmel, der richten wird. Also die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, neuer Himmel und neue Erde, gibt unserem Glaubensleben, dem Glaubensleben der Thessalonicher und unserem Glaubensleben das Gleichgewicht und die Ausrichtung, die unentbehrlich sind. Das geistliche Leben der Gläubigen im Alten Testament und im Neuen Testament war immer schon bestimmt von der Gewissheit des Himmels und der Segnungen Gottes in dieser zukünftigen Zeit. Also das war schon immer so. Selbst bei jungen Christen, die Paulus in Thessaloniki hatte, war das damals schon so. Diese Glaubenshelden in der Bibel, die wir als Glaubenshelden manchmal sehen, die waren nicht Glaubens, oder ich sage so rum, nicht weil sie Glaubenshelden waren, haben sie an den Himmel geglaubt, sondern weil sie an den Himmel geglaubt haben, wurden sie zu Glaubenshelden. Nicht weil sie Glaubenshelden waren, haben sie am Himmel festgehalten, sondern weil sie am Himmel festgehalten haben, wurden sie zu Glaubenshelden. Wir sehen diese drei Freunde im Feuerofen, Daniel, die da reingeworfen werden, die sonst ihre Knie hätten beugen müssen, diesen falschen Gott anzubeten. Und sie sagen, Gott, der wird uns vielleicht erretten, aber auch wenn er uns nicht errettet, werden wir an ihm festhalten. Warum? Weil wir wissen, selbst wenn wir verbrennen in diesem Ofen, werden wir auf Ewigkeit bei ihm sein. Und sie werden zu Glaubenshelden, die Gott dann auf wundersame Weise auch noch errettet. Aber selbst wenn er das nicht getan hätte, hätten sie nicht klein beigegeben und ihren Glauben nicht abgesagt, sondern hätten festgehalten. Das sind Glaubenshelden. Die wurden zu Glaubenshelden, weil sie an dem Himmel geglaubt haben, nicht umgekehrt. Oder, wie es mal jemand gesagt hat, unsere Vorstellung vom Tod und dem Leben danach entscheidet unsere Antworten auf fast alle Fragen des Lebens. Oder Hans-Joachim Eckstein, wer sich im Himmel auskennt, der kommt auf der Erde auch zurecht. Oder C.S. Lewis, den ich immer wieder zitiere, der hat gesagt, wer eine Perspektive Ewigkeit hat, der wird hier in dieser Welt ein viel klareres Leben leben wie der möchte es nicht hat. Je mehr ich mit dem Himmel mich beschäftige, umso mehr werde ich in diesem Leben klarkommen. Bodenständiger bin ich. Bodenständiger bin ich. Und das ist für uns auch heute Mittag wichtig. Und darum soll es mir heute Nachmittag gehen. Unsere Vorstellung vom Tod und dem Leben danach entscheidet unsere Antworten zu fast allen Fragen des Lebens. Und ich habe 4 solche Punkte, die aus dem Neuen Testament herauskommen, die uns zeigen, was bringt es denn mit dieser Perspektive Ewigkeit zu leben, die Konsequenzen. Das Erste, wer im Horizont des Himmels lebt oder Perspektive Ewigkeit hat, das macht fröhlich und dankbar. Fröhlich und dankbar. Wenn ein Himmel glaubt, der wird fröhlicher und der wird dankbarer. Paulus zumindest hat es so gesehen. Er sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 6, so sind wir nun alle Zeit guten Mutes, heißt so viel wie fröhlich und dankbar, und wissen, dass während wir einheimisch sind in diesem Leibe, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leibe sein und einheimisch bei dem Herrn sein. Also Paulus sagt, hey, wir sind zwar noch hier in unserem Leib und noch weg von Jesus und trotzdem sind wir guten Mutes, aber was wir noch lieber wären, wäre eigentlich weg von hier und dort bei Jesus. Das wäre noch genialer, also das noch Schönere. Aber während wir hier sind und noch was zu tun haben, freuen wir uns trotzdem und sind guten Mutes. Und ähnlich sagt Paulus es im Philipper 1, Vers 23. Er sagt, ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Paulus lebt mit der Perspektive Ewigkeit. Paulus will gerne hin in diese Ewigkeit. Er lebt in der Vorfreude auf die Ewigkeit, auf diese geniale Zukunft, auf diese geniale Zukunft. Und das gibt dem Paulus einen fast unerschütterlichen Optimismus, der nicht abhängig ist von den Umständen des Lebens, sodass sein Freudenbarometer, sein Dankbarkeitsbarometer nicht davon abhängt, ob er jetzt gerade ein bisschen mehr Grippe hat oder ein bisschen weniger Grippe oder ob es im Job ein bisschen besser läuft oder ein bisschen schlechter, ob vielleicht gerade in der Ehe ein bisschen mehr Herausforderungen da sind, ob manche Dinge gut oder schlecht laufen. Natürlich bringt es gewisse Traurigkeit, ein bisschen weniger Freude, aber der Paulus, der hat so eine Grundfreude, so eine fundamentale Freude. Und selbst wenn das darüber Gebaute nicht so gut läuft, diese Grundfreude an Jesus, an dem Wissen, da wartet was, da kommt was, auch wenn hier alles schief läuft, das lässt ihm einen Grundoptimismus, eine Grundfreude, eine grundpositive Stimmung für sein Leben geben. Wir Christen haben auch viele Probleme. Und wir gehen durch Täler des Todesschattens, sagt Psalm 23. Da gehen wir auch durch finstere Zeiten, finstere Emotionen, finstere Gedanken, finstere Umstände. Und trotzdem, dass wir da durchgehen, wissen wir, dieser Herr der Ewigkeit, der geht mit. Und der wartet, da gehen wir hin. Auch in einen Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, wo wir einmal sein werden, alles Leid weg sein wird. Und das lässt uns selbst im Tal des Todesschattens noch ein Liedchen pfeifen. Auch wenn es nicht ganz so vielleicht laut ist, wie wenn wir nicht da drin wären in dem Tal. Aber wir verzweifeln nicht. Wir lassen uns nicht unterkriegen, sagt Paulus. Nein, wir sind guten Mutes. Den haben wir. Der Paulus, der spricht davon, dass diese Welt noch unterworfen ist. Im Römer Kapitel 8. Die ist noch der Nichtigkeit unterworfen. Hier geht noch vieles schief. Aber irgendwann kommt Gottes Erlösung und wird alles zum Guten hinwenden. Paulus, der redet nicht von einer Weltflucht. Und doch ein Realitätscheck für uns. Alles ist der Nichtigkeit unterworfen. Auch in dieser Welt gibt es noch keine letzte Gerechtigkeit. Auch wir Christen, wenn wir uns einsetzen, dass in Beruf oder Kunst oder Politik Jesus mehr Platz gewinnt und wir uns engagieren. Die Hoffnung auf eine komplette Erneuerung wird nicht in dieser Welt passieren. Die wird nicht in dieser Welt passieren. Davor muss ich auch ein Stück weit warnen. Wir werden in dieser Welt die Sünde nicht los, die Ungerechtigkeit, das Leid und die Tränen nicht. Nein, Gott schafft eine neue. Und Paulus, der freut sich darauf. Aber diese Freude bestimmt jetzt schon seinen Alltag. Seinen Alltag. Himmel heißt eben, wir warten auf der anderen Seite etwas Besseres. Etwas Besseres. Wir wissen nicht alles von dem, was auf der anderen Seite auf uns wartet, aber wir wissen, wer auf uns wartet auf der anderen Seite. Nämlich Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und der macht es gut. Ich habe eine Geschichte gelesen, hat mir gut gefallen, von einer Frau, die im Krankenhaus liegt und es wird ihr irgendwie bestätigt, dass sie relativ schwer krank ist, Diagnose, wahrscheinlich wird sie sterben an dieser Krankheit und sie liegt ein bisschen ängstlich im Bett, der Arzt untersucht sie und dann fragt sie den Arzt und Herr Doktor, wissen Sie denn, was nach dem Tod kommt, was da auf uns wartet? Und der Arzt sagt, das weiß ich auch nicht so genau. Und die Frau sagt, aber Sie sind doch Arzt, Sie sind doch gebildet, Sie müssen doch wissen, was dann nach dem Tod kommt. Und die Frau ist schon ein bisschen unruhig geworden und dann hat der Arzt eine Idee. Er läuft raus und macht die Tür auf und vor der Tür, da saß sein Hund. Den hat er draußen warten lassen, dann hat er ihn reingerufen. Und als die Tür aufgeht, der Hund draußen ist, da strahlt der Hund und freut sich und hüpft an seinem Herrchen hoch und freut sich ganz gewaltig, schlägt ihm die Backe ab oder was er auch immer tut. Und dann läuft der Arzt mit dem Hund zu dieser Frau hin und dann fragt der Arzt die Frau, haben Sie gesehen? Die Frau sagt, ja was? Ja, mein Hund, der saß draußen vor der Tür und der wusste nicht genau, was ihn hier erwartet in diesem Zimmer. Aber als ich die Tür aufgemacht habe und er mich gesehen hat, da hat er angefangen zu strahlen. Und dann sagt der Arzt, ja wissen Sie, ich weiß nicht ganz genau, wie es auf der anderen Seite aussieht. Aber ich weiß, wer auf der anderen Seite auf mich wartet. Das ist mein guter Herr. Und das gibt mir Mut, jetzt schon zu warten, ohne Angst zu haben, eine Vorfreude und Abhängigkeit zu haben, weil ich weiß, im Himmel ist Jesus der Mittelpunkt und der ist gut. Diese Hoffnung, die habe ich. Jemand hat gesagt, Hoffnung heißt, die Musik der Zukunft zu hören und Glauben heißt, den Mut zu haben, heute schon danach zu tanzen. Das ist der Himmel für mich. Da spielt jemand so schön Klavier und da bin ich im Raum und ich höre im Nebenraum jemand schön Klavier spielen. Und ich komme dem immer irgendwie näher und ich sehe, die Tür ist ein Spalt offen und die Musik wird immer schöner und klarer und heller. Und irgendwann geht die Tür auf und ich sehe, da sitzt Jesus und spielt diese Musik. Und ich bin in diesem Saal drin und freue mich daran. Das ist für mich diese Freude, die wir haben, je näher wir dem Himmel kommen. Wir hören immer mehr diese schöne Musik Gottes. Das ist unsere Hoffnung, diese Musik der Zukunft zu hören. Und daran glauben wir jetzt schon und tanzen danach. Sind fröhlich und freuen uns daran, miteinander, in Liebe, leidenschaftlich, in Hingabe füreinander, sind wir füreinander da, das zu hören. Wir sind mit Freude unterwegs und lernen tanzen nach dieser Musik. Das hat Augustinus gesagt. Augustinus hat gesagt, ihr Christen, lernt tanzen, sonst können die Engel im Himmel nichts mit euch anfangen. Ich weiß nicht, ob er Disco Fox damit gemeint hat oder... Ich glaube nicht. Was er damit gemeint hat, heißt, hey, lernt fröhlich zu sein, es zu genießen, mit Gott zu leben, weil im Himmel ist diese Freude unendlich. Paulus sagt, das gibt uns guten Mut. Also wer mit der Perspektive Ewigkeit lebt, der weiß. Und so lebt er mit dieser Hoffnung. Das Zweite, Perspektive Ewigkeit macht missionarisch engagiert. Macht missionarisch engagiert. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 9 bis 11, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böse. Und dann sagt er, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, weil wir wissen, es gibt ein letztes Gericht, und wir wissen auch im letzten Gericht, was uns die letzten Tage beschäftigt hat, es gibt dann auch einen doppelten Ausgang des Endgerichtes, es gibt Himmel und Hölle, es gibt auf ewig mit Gott und auf ewig getrennt von Gott. Weil wir diesen Schrecken des Herrn kennen, diesen Richterstuhl Christi, weil wir den kennen, dann sagt Paulus nicht, deshalb fürchten wir uns, deshalb werden wir passiv und tun lieber nichts, nicht, dass wir einen Fehler machen. Nein, 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 er sagt, deshalb werden wir aktiv. Weil wir diesen Schrecken des Herrn kennen, überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in euren Gewissen, dass wir offenbar geworden sind. Also, Paulus sagt, wir überreden Menschen. Wir versuchen, Menschen zu gewinnen für den Glauben. Ja, er sagt, überreden. Manchmal sagen mir manche Christen, ja, man kann aber niemand überreden vom Christentum. Doch, man kann Menschen hinein, nein, ich sag's anders, man kann Menschen die Gründe geben für den christlichen Glauben, dass sie selber sich ein gutes Urteil darüber fällen können. Und dazu muss man Menschen diese Wahrheiten und Argumente sagen und geben. Und dazu, sagt Paulus, darum bitten wir Menschen. Wir fallen vor Menschen hin, wenn wir Menschen das Evangelium erklärt haben und bitten sie auf Knien, lass dich versöhnen mit Gott. Das meint Paulus mit, wir überreden Menschen. Wir überreden Menschen. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und Paulus bringt es für die Korinther in Erinnerung, dass wir das tun. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir diese Perspektive Ewigkeit haben, dann lässt uns das motiviert werden, Zeugnis zu sein. Das ist Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie kennen die vielleicht. Sie müssen den Film nicht gesehen haben, aber Sherlock Holmes und Dr. Watson, die kennen Sie. Über die gibt es fast so viele Witze wie über die Ostfriesen. Sherlock Holmes und Dr. Watson. Mein Lieblingswitz von Sherlock Holmes und Dr. Watson, der geht so. Sherlock Holmes und Dr. Watson, die gehen zelten miteinander. Und dann nach einem guten Abendessen am Lagerfeuer, ein, zwei Flaschen Wein, legen sich die beiden schlafen. Ein paar Stunden später wacht Holmes auf und stößt seinen treuen Freund Watson an. Watson, schau hinauf zum Himmel und sag mir, was du siehst. Watson schaut hinauf zum Himmel und antwortet, ich sehe Tausende und Abertausende von Sternen. Holmes fragt zurück, und was sagt dir diese Tatsache? Watson überlegt einige Augenblicke und dann antwortete er, astronomisch gesehen sagt es mir, dass es Tausende von Galaxien und sicherlich Millionen von Planeten gibt. Astrologisch gesehen beobachte ich, dass der Saturn im Löwen steht. Chronologisch gesehen schließe ich, dass es 3.15 Uhr morgens sein müsste. Theologisch gesehen kann ich sehen, dass Gott allmächtig ist und wir klein und unbedeutend. Meteorologisch gesehen sage ich voraus, dass wir morgen einen wunderschönen sonnigen Tag erleben werden. Und was sagt es dir, Holmes? Holmes blieb ruhig für eine Minute und sagte dann, Watson, du Dummkopf, jemand hat unser Zelt geklaut. Also, man kann wie Watson alles richtig sehen und die wichtigste Realität dabei übersehen. Wissen Sie, das ist wichtig. Wir haben auch gelernt, die Dinge bis ins kleinste Detail aufzusplitten und genau zu definieren und zu erklären. Wir haben gelernt, Menschen wahrzunehmen, Menschen einzuordnen in verschiedenste Kategorien und Schachteln und Unterkategorien und Unterschachteln. Und wir haben so den Blick für das Eigentliche vergessen. Wie sollen wir Menschen sehen? Wie sollen wir Menschen sehen? Sind sie reich, arm, sozial angesehen, gebildet, ungebildet? Sind sie Deutsche oder Ausländer, farbig, weiß, gelb, grün? Wir ordnen Menschen ein nach diesen Dingen, wenn wir ihnen begegnen und sie sehen. Und wir haben diese Schachtel und vergessen dabei die wichtigsten Dinge, wie wir Dinge einordnen. Und anders ist es in der Bibel. In der Bibel, da werden die Dinge nur in zwei Kategorien eingeordnet. Die Menschen. Entweder verloren oder gerettet. Das ist das Interessante. Ähnlich in dieser Nacht, wo die Titanic untergegangen ist, die als unsinkbar galt. Die ist auf diesen Eisberg aufgelaufen, auf den Grund des Ozeans gegangen. 2100 Menschen wurden ins kalte Wasser hineingeschmissen und sind dort gestorben. Um die Familien zu informieren, damals gab es noch kein Internet und solche Sachen, um die Familien zu informieren, hat man auf beiden Seiten des Ozeans solche Listen aufgehängt. Und in diesen Listen, da gab es nur zwei einfache Spalten. Gerettet, verloren. Und dann standen die Namen von den Menschen draußen. Und ähnlich ist es bei Jesus auch. Jesus, der hat zwar die Menschen, jeden Einzelnen ganz persönlich in seinem Kontext als Individuum wahrgenommen und auch angesprochen und abgeholt und einen Weg geführt. Aber wenn es bei Jesus um die tiefste und letzte Realität der Zukunftsgestaltung der einzelnen Menschen ging, dann gab es bei ihm nur so eine ähnliche Liste wie bei der Titanic. Er hat gesagt, entweder du gehst durch die enge Pforte oder die schmale Pforte. Entweder du gehst auf dem breiten Weg oder du gehst auf dem schmalen Weg. Es gibt nur zwei Alternativen in diesem Leben. Entweder du bist weise oder du bist töricht. Entweder die fünf Jungfrauen und die anderen fünf Jungfrauen, du bist vorbereitet oder du bist unvorbereitet auf das Kommen Jesu. Entweder du bringst Früchte zum ewigen Leben oder du bringst keine Früchte. Entweder du hast das ewige Leben, Johannes 3,16, oder du gehst verloren. Entweder du bist auf dem Weg in den Himmel oder Richtung Hölle. Jesus hat die Menschen einfach in zwei Kategorien eingeteilt. Nicht mehr und nicht weniger. Wir verkomplizieren uns manchmal, sehen das vielleicht differenzierter. Bei Jesus war das relativ undifferenziert, weil es die Realität ist. Unsere Listen haben unnötig viele Spalten, wenn wir Menschen anschauen. C.S. Lewis hat es schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Keine gewöhnlichen Menschen. Wir haben es nie mit bloßen Sterblichen zu tun. Es sind alle Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen oder ausbeuten. Alle sind unsterbliche Schrecken oder ewiger Glanz. Jeder Mensch, dem wir begegnen, ist entweder unsterblicher Schrecken oder ewiger Glanz, weil er entweder ewiger Schrecken auf dem Weg vom Getrenntsein von Gott für ewig oder ewiger Glanz mit ihm zusammen. Und wenn wir diese Realität in der Ewigkeit sehen, dann macht es uns engagierter, motivierter, wirklich auch mit dem Evangelium Menschen zu erreichen. Ich habe eine Frau besucht aus einer Nachbargemeinde. Sie war krebskrank und wusste, dass sie nicht mehr lange leben wird. Und dann habe ich sie besucht. Sie gehörte gar nicht so zu meiner Gemeinde, aber mir war es wichtig, sie nochmal zu besuchen. Ich kannte sie von verschiedenen Veranstaltungen, habe sie nochmal besucht und habe gedacht, ja, die Frau ist irgendwie todkrank und braucht Trost und Hilfe und habe mich auf einen schweren Besuch eingestellt, kam dann dahin und wir haben geredet und kamen gar nicht so weit, irgendwie so tief, und nach einer halben Stunde guckt sie auf die Uhr und sagt, ja, Pastor, jetzt kannst du gehen. Also sie hat gesagt, kannst du noch beten und dann kannst du gehen. Kannst du noch beten und dann kannst du gehen. Ist mir auch noch selten passiert, dass ich dann gehen durfte. Und ich habe gedacht, vielleicht habe ich was Falsches gesagt oder irgendwas, oder habe ich nicht genug Kuchen gegessen. Und sie sagt, nee, kannst du für mich beten und dann kannst du gehen. Und dann habe ich sie gefragt, weil ich ein bisschen verunsichert war. Ich habe gesagt, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ich wollte dich irgendwie nicht irgendwie sensibel an dem Punkt vielleicht was Falsches sagen oder so. Nee, sagt sie, ist jetzt gut, du warst da, du betest für mich noch und ich habe ehrlich gesagt keine Zeit. Ja, sage ich, aber warum hast du denn keine Zeit? Was machst du noch? Ja, sagt sie, ich muss heute Mittag noch mal ein paar von meinen Freundinnen anrufen. Ja, sage ich, wie deine Freundinnen anrufen? Ja, sagt sie, ich habe noch so viele Freundinnen, die nicht klar haben, wo sie die Ewigkeit verbringen. Und ich habe keine Zeit mehr. Ich will es denen sagen, dass sie sich entscheiden müssen. Und dann sage ich, ja, das ist aber der Hammer, dass du denen anrufst, hast da keine Angst. Ah, sagt sie, ich habe keine Zeit mehr, um Angst zu haben. Und es hat mir gefallen, es hat sich so reingebrannt bei mir. Ich habe keine Zeit mehr, Angst zu haben. Was die von mir denken, wie doof ich drauf bin, wie fromm, idiotisch ich da bin, warum ich so verbohrt und vernarrt bin in dieser Geschichte. Ich habe keine Zeit mehr, Angst zu haben, was Leute über mich denken. Ich haue es einfach raus. Es dauert noch ein halbes Jahr, da bin ich sowieso weg. Sollen sie denken, was sie wollen? Das sind jetzt meine Worte. Sie hat gesagt, Pastor, ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Zeit mehr, Angst zu haben. Versteht ihr? Weil ich weiß, es geht um diese Sache. Es geht um diese Sache und die wollen wir verkündigen. Im Himmel kann ich nicht mehr missionarisch sein. Da ist es zu spät. Deshalb nutzen wir diese Zeit jetzt und setzen uns ein. Und wenn wir diese Perspektive Ewigkeit haben, dann motiviert es uns auch im Wissen, jetzt ist die Zeit der Gnade. Das Dritte, wer im Horizont des Himmels lebt oder Perspektive Ewigkeit hat, der wird stark und standhaft. Wir haben schon darüber gesprochen. Das ist eine Kraftquelle. Kraftquelle, jetzt stark und standhaft zu werden. Im Philipper 3, Vers 14 sagt der Paulus, eines aber tue ich, vergessend, was dahinten und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Jesus Christus. Paulus sagt, hey, was mich antreibt, was mich motiviert, was mich stark macht und standhaft macht in den Herausforderungen des Lebens, ist, dass ich ein Ziel habe hin nach oben zu Jesus Christus hin. Immer mehr zu ihm. Paulus, das war ein Sportfan. Ich weiß nicht, ob er eine Dauerkarte hatte für Stadion, aber zumindest war es ein Dauerthema bei ihm, Sport. Hat er immer wieder Bilder gebraucht aus der Sportwelt. Und hier benutzt er ein Bild aus der Sportwelt des Marathonläufers, des Läufers der Langstrecke. Und ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem Ziel. Das habe ich als Perspektive und das gibt mir Kraft. Marathonläufer, ich habe gestern Abend ein bisschen erzählt, dass es so mein Hobby auch ein bisschen war. Marathon habe ich noch nie geschafft, aber so irgendwas dahin. Auf jeden Fall, du hast das Gefühl, ich habe schon viele Bücher gelesen, Marathonläufer mit vielen geredet, die kommen während des Laufs, Marathonlaufs immer wieder in eine Krise. Und die Krise, bei dieser Krise, da entwickelt sich so eine innere Stimme und die sagt ihnen, hör auf, sei nicht so dumm. Du kannst es ganz leicht haben, hör einfach auf zu laufen. Da gibt es eine Banane und einen Sprudel und eine Dusche und ein paar Maultaschen. Hör einfach auf zu laufen. Dann tun deine Füße nicht mehr weh. Du musst nicht mehr schwitzen. Was bist du auch so dumm? Hör doch einfach auf zu laufen. Stopp doch einfach. Schmeiß das Handtuch und die Schmerzen hören auf einmal auf. Stopp und es wird alles gleich besser. Und die Stimme, die ist in dir drin und die wird immer lauter. Manche nennen es den inneren Schweinehund. Ich weiß es nicht, ob man das so nennen sollte. Aber das ist ja etwas in dir drin. Und dann kommt der Sportler in die Krise, wo er sagt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und im Glauben ist es ähnlich, sagt Paulus. In seinem Glauben übrigens auch. Auch in meinem und in deinem Glauben gibt es Krisen, da gibt es Probleme, Herausforderungen, Enttäuschungen, Verletzungen, die andere uns vielleicht angetan haben, vielleicht auch in der Gemeinde, in der Familie, andere Fromme, andere Christen, von denen haben wir mehr erwartet. Da gibt es manche Niederlagen, die wir erleben in unserem eigenen Glaubensleben, die uns vielleicht zurückwerfen, wo wir selber vielleicht gedacht haben, wir wären schon drüber hinweg, dann kommt es wieder zurück. Und immer wieder gibt es diese Herausforderungen und Krisen, wo man am liebsten aufhören würde. Und sagen würde, hey, ich schmeiß diesen ganzen Glaubensbattle hin, ich schmeiß diesen ganzen Gemeindebattle hin. Ja, vielleicht lebe ich mein Christsein noch irgendwo alleine irgendwie, aber da habe ich nichts mehr damit zu tun. Und man will es hinschmeißen, wenn man denkt, dann wird es einfacher. Und Paulus, der sagt, ich halte durch. Ich halte durch. Und ich halte durch wegen dem Siegespreis, wegen dem Himmel. Da bleibe ich dran, weil ich den erreichen möchte. Das gibt mir Mut und Kraft, das Ziel zu sehen nach vorne. Im Glauben ist es so. Ich weiß nicht, ob Sie die Florence Chadwick kennen. Kennt jemand Florence Chadwick? Ist jemand im DLRG? DLRG? Gibt es hier oben auf der Alp gar keine? Alles Nichtschwimmer hier. Okay, also Florence Chadwick. Florence Chadwick, das war eine US-Langstreckenschwimmerin, die ist in den 50er Jahren, hat die gelebt und die ist als erste Frau den Ärmelkanal durchschwommen, komplett. Und dann hatte sie ein neues Ziel, eine Insel vor den USA, Hawaii da unten zu durchschwimmen, 32 Kilometer. Langstreckenschwimmerin und 1952 hat sie das probiert und hat sich darauf vorbereitet, diese 32 Kilometer zu schwimmen als allererste Frau. Und in der Vorbereitung war ihr die Sachen klar und die Strecke konnte sie auch schwimmen. Und das eisig kalte Wasser war die größte Herausforderung. Und dann schmiert man sich das mit Fett ein. Und dann war der Tag dieses Rekordversuches. Und die Begleitboote waren dabei, ihr Vater, ihre Mutter waren im Begleitboot, essen und wenn es irgendwie notwendig gewesen, ein Arzt zum Eingreifen. Und dann ist sie losgeschwommen in Richtung von der Insel Richtung Festland und hat alles super geklappt. Sie war in der Zeit, die Wellen war kein Problem, auch die Kälte hat einigermaßen geklappt. Und dann so 3-4 Meilen, bevor sie angekommen ist, so 5 Kilometer, da ist es langsam schwerer geworden. Die Kälte hat zugegriffen und dann haben ihr noch gefehlt 1,2 Kilometer. Und 1,2 Kilometer, bevor sie angekommen ist, ist ein riesiger, dicker Nebel aufgezogen und hat ihr komplett die Sicht genommen. Sie hat es dann noch geschafft, 250 Meter weiter zu schwimmen und dann 959 Meter vor dem Ziel hat sie aufgegeben. Ihr Vater, ihre Mutter haben sie noch versucht, das Team zu ermutigen, haben gesagt, hey, nur noch 900 Meter und du hast es geschafft. Sie ist so weit gekommen. Und sie hat es nochmal versucht, hat dann am Ende aufgegeben, sie hat es nicht geschafft. Sie ist ins Boot reingezogen worden, haben sie aufgewärmt, sie ist enttäuscht gewesen, sie ging nach Hause, hat sich das Ganze so ergeben. Aber sie hat sie nicht auf sich sitzen lassen, sie haben gesagt, das probiere ich nochmal. Und sie haben dann mit ihrem Vater geredet und sie hat gedacht, Mensch, ich hätte das doch schaffen können. Irgendwie der Nebel war das Problem. Ich habe mein Ziel nicht mehr gesehen. Ich habe mein Ziel nicht mehr gesehen. Hat sie sich wieder darauf vorbereitet, nachdem sie sich erholt hatte und hat es 3-4 Monate später ein zweites Mal probiert. Wieder dasselbe, genau gleich. Begleitboote dabei, rausgefahren. 1,5 Kilometer vorm Ziel ist wieder der Nebel aufgezogen. Und die Leute haben schon gedacht, okay, das war's, können wir einpacken. Nein, der Vater hatte was gemacht. Sie hat es geschafft, an diesem Tag bis zum Festland zu schwimmen. Der Vater hatte in der Vorbereitung, während sie Schwimmtraining gemacht hat, ist ja nochmal dahin gefahren zu dieser Küste und hat Bilder abfotografiert von diesem Küstenstreifen, hat die entwickeln lassen, hat die groß ausgedruckt und hat sie ins Zimmer von der Florence Chadwick gehängt. Und jeden Tag in ihrer Vorbereitungszeit hat sie sich die Bilder von diesem Ufer angeschaut. Und als dann der Nebel aufgezogen ist, hat sie später im Interview gesagt, hat sie die Augen geschlossen, das Ziel gesehen und ist weitergeschwommen. Und genau das ist, was Paulus sagt. Er sagt, ich habe dieses Ziel vor Augen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Und es hilft mir, dran zu bleiben, macht mich stark und standhaft. Und es gibt mir Mut, vorwärts zu gehen. Im Hebräerbrief, da heißt es einmal, denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals musstet ihr so viel ertragen und wie standhaft habt ihr durchgehalten. Ist an Christen geschrieben, die sind zum Glauben gekommen, wurden für ihren Glauben verfolgt und sie waren standhaft und haben durchgehalten. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Und ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und als man euch den Besitz wegnahm, hört ihr das? Als man euch den Besitz wegnahm, wegen Jesus, wegen nichts anderes, wegen Jesus. Und als man euch den Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Wie würden denn wir das ertragen, wenn unser hart erarbeitetes Häusle verloren ginge, weil wir Christen sind. Und der Staat sagen würde, das pfänden wir jetzt, weil du zu Jesus gehörst. Oder du sagst deinem Glauben ab, dann darfst du dein Häusle behalten. Die Leute mussten das ertragen. Und die haben das mit Freude ertragen, weil ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, das man nie verlieren kann. Das hat sie motiviert und stark gemacht. Werft euer Vertrauen auch jetzt nicht weg auf den Herrn, der euch so einmal reich belohnen werden wird. Doch nicht jetzt. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs. Ihr braucht Standhaftigkeit. Die haben eine zweite Welle von Verfolgung erlebt. Ähnlich wie die Hugenotten. Die haben Haus und Hof, Hab und Gut verloren und mussten fliehen, alles um Jesu willen. Und es lohnt sich mit dem Blick auf Jesus. Sie bleiben standhaft. Was ich vorher gesagt habe, die Glaubenshelden sind stark geworden und standhaft geblieben, auch im Angesicht des Todes, wegen der Realität des Himmels. Wegen der Realität des Himmels. In Nordkorea, in den 50er Jahren, da hat ein Pastor, der Pastor Kim, und 27 seiner koreanischen Gemeindemitglieder, die haben einen Tunnel gegraben von Hand in den Boden hinein und haben da drin ihre Gemeinde gehabt und haben da drin auch teilweise gelebt, weil sie verfolgt worden sind von der koreanischen Regierung. Beim Bau einer neuen Straße, allerdings bei den Erdarbeiten, ist dieser Tunnel entdeckt worden. Man hat diese Christen herausgezogen, aus dem Untergrund heraus. Beamte haben sie in das nahegelegene Dorf Goksan gebracht, wo sie vor knapp 30.000 Menschen öffentlich verurteilt und hingerichtet werden sollten. Man hat sie auf den Marktplatz gestellt. 30.000 Leute waren da dabei und man hat sie verurteilt und wollte sie hinrichten. Dann hat man ihnen das nochmal angeboten. Verleugnet Christus, sonst werdet ihr sterben. Als sie sich weigerten, das zu tun, befahl der kommunistische Offizier, 4 Kinder aus der Gruppe rauszuholen, von den Familien. Da wurden 4 Kinder rausgezogen und man hat ihnen nochmal angeboten, verleugnet Jesus oder wir werden diese 4 Kinder vor euren Augen erhängen. Hat Stricke um die Hälse gelegt von diesen Kindern. Die Christen haben gesagt, wir werden das nicht tun, Jesus nicht verleugnen. Und die Gläubigen kamen der Aufforderung nicht nach. Wir werden euch bald im Himmel sehen, haben die Eltern ihren Kindern gesagt. Die Kinder starben stumm. Darauf ließ der Offizier eine Dampfwalze bringen von diesen Straßenarbeiten. Er zwang die Christen, sich auf den Boden zu legen. Während der Motor ansprang, gab er ihnen das letzte Mal die Gelegenheit, ihren Glauben an Jesus abzuschwören. Wieder verweigerten sie sich. Die Dampfwalze kam langsam näher und die Christen begannen ein Lied zu singen, das sie oft gemeinsam gesungen hatten. Während ihre Körper unter der schweren Walze zerquetscht wurden, sangen sie von ihrer Liebe zu Jesus und der kommenden Herrlichkeit, an die sie glaubten. Die Hinrichtung wurde in der nordkoreanischen Presse als Akt der Unterbindung des Aberglaubens dargestellt. Stark und standhaft zu sein, wegen dem Glauben an diesen Himmel. Aber das ist wichtig. Der Himmel ist nicht nur für verfolgte Christen die hoffnungs- und mutspendende Perspektive, sondern auch für jeden Christen Grund, anders zu leben. Dieses Zeugnis kommt aus dem Buch der Jesus Freaks und die haben dazu geschrieben, jeder von uns muss sich selbst die Entscheidung treffen, wie weit er Jesus nachfolgen will. Ihr kommt wahrscheinlich nie in die Situation, dass ihr für euren Glauben sterben müsst. Aber Tag für Tag werdet ihr vor die Frage gestellt, ob wir dafür leben wollen. Ob wir Jesus für ihn leben wollen. Wir müssen wahrscheinlich nicht sterben wegen unseres Glaubens. Das denke ich auch und das bin ich mir fast sicher, dass es nicht kommen wird. Die Frage ist, werden wir für ihn leben, ihn bekennen, ihn mittragen, da wo wir sind, an der Arbeit, in der Familie, bei unseren Freunden, wo deutlich wird, der gehört zu uns und wir gehören zu ihm, wo wir uns nicht schämen um Jesus, sondern und ihn froh sind, dass wir ihn haben und er Lebensmittelpunkt unseres Lebens ist. Wo wir Jesus nicht behandeln, als ob er das alte Auto wäre, das man nicht zeigen darf, weil die anderen alle Ferrari fahren. Oder ist Jesus mein Ferrari und die anderen fahren nur Golf oder was auch immer. Versteht ihr? Wo ich mich nicht schäme, wo Jesus nicht etwas ist, wo ich sage, oh, so wenig wie möglich zeigen, dass ich zu dem gehöre. Oder stolz sein, dass Jesus mein Herr und mein Retter ist, der draußen ist. Ich muss ja das nicht plump machen, aber deutlich machen, da zu dem gehöre ich. Lebe ich für ihn, lebe ich mit ihm. Das wird mein Leben verändern, wie ich es lebe. Das letzte und der vierte und letzte Punkt: Perspektive Ewigkeit macht opferbereit und verbindlich, und das schließt an das an. Opferbereit und verbindlich. Petrus sagt: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie solltet ihr denn sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Also Petrus sagt, wenn diese Welt vergeht, wie sollten wir dann nicht Dinge in dieser Welt in der richtigen Perspektive sehen, nämlich, dass sie nicht so wichtig sind wie ewige Dinge. Nicht so wichtig wie ewige Dinge. Die Dinge im Leben in der richtigen Perspektive sehen. Was ist denn das Wichtigste im Leben? Warum rege ich mich gerade so auf? Das habe ich von meiner Frau gelernt. Diese Frage zu stellen, warum rege ich mich gerade so auf? Wir haben 4 Kinder und dann essen wir auf dem Tisch und dann ein Kind ist ein bisschen ungeschickt, schmeißt ein Glas runter. Und dann war es vielleicht noch mein Lieblingsglas mit FC Bayern München Dings drauf. Manche denken vielleicht, ist recht, dass hey ist. Und dann gucke ich mein Kind an und das Glas auf dem Boden. Und dann war es vielleicht sogar noch ein neu gelegter Boden. Und dann rege ich mich auf und lasse die Erregung los an meinem Kind. Also ich weiß, sowas macht ihr nicht, aber ich... Und meine Frau guckt mich ganz erschrocken an und sagt, was ist jetzt so wichtig an dem Glas? Ist es jetzt wichtiger, das Glas mit deinem blöden VfB, FC Bayern, wollte ich sagen. Ist es jetzt so wichtig, dieses blöde Glas, dieser blöde Boden, wie dein Sohnemann in Senkel stelle? Warum ist es jetzt so wichtig? Da hast du eigentlich recht. Hast du recht, Kat? Warum ist das jetzt so wichtig? Das Glas, das vergeht sowieso mal. Der Boden, wen juckt es, ob er 3 Kratzer mehr drin hat? Die Seele deines Sohnes, ob er dir vertraut, ob deine Beziehung da ist oder ob er eher zurückgeht, das ist wichtig. Ja, stimmt. Das ist wirklich wichtig. Versteht ihr? In der Perspektive Ewigkeit, was juckt das Glas? Was juckt Bayern München oder VfB oder sonst so Fußball? Wen juckt es? Niemand. Das ist schön, das ist nett. Ich gehe auch gerne ins Stadion, ich bin da dabei. Aber wenn ich es in der Perspektive zu anderen Dingen des Lebens sehe, und das muss ich immer wieder tun, in der Perspektive Ewigkeit. Wisst ihr, vor ein paar hundert Jahren, frühere Christen in manchen Glaubensrichtungen, die sind mit dem Sargnagel durch die Gegend gelaufen. In den Sargnagel in der Taschkette, mit dem Bewusstsein, wir sind Pilger auf dieser Welt hin in die zukünftige Welt. Und der Sargnagel hat sich daran erinnert, wir sind sterblich. Es gibt wichtigere Sachen, wie in diesem Leben alles zu sammeln. Versteht ihr? Alles zu sammeln. Wenn keiner beim DLRG ist, aber das musst du wissen. Es gibt manche Menschen, die schwimmen so. Okay? Und es gibt manche Menschen, die schwimmen so. Dieses Leben ist das Wichtigste. Ich muss alles sammeln. Und es muss alles super sein. Und alles für mich und alles haben in diesem Leben. Und Paulus sagt, hey, wenn wir wissen, das vergeht alles, dann kannst du so schwimmen. Dann werden die Dinge, mich zu entschuldigen, wichtiger, wie bei einer Person, die ich liebe, wie ein Geschäft zu machen, das auch dran ist. Versteht ihr, von was ich rede? Wenn ihr verheiratet seid, dann wisst ihr, von was ich rede. Dann ist es wichtiger, mich bei jemandem zu entschuldigen, dass eine Beziehung wieder in Ordnung kommt, so schnell wie möglich, als davon zu laufen und irgendein Geschäftle machen, das man eben auch machen muss. Dann werden Prioritäten anders gesetzt. Dann werde ich opferbereit und großzügig. Der Spurgeon, tut es ja noch? Jawohl, der Spurgeon hat mal gesagt, wir sind in die Welt gekommen, wie ein Mensch in eine Vorhalle tritt, damit er später in das Haus treten kann. Dieses Leben ist die Vorhalle zum Palast des Himmels. Und die Frage ist, richtet man sich in seinem Flur des Hauses ein? Richtet man sich in der Vorhalle ein? Stopft man da alles rein, was man reinkriegen kann? Wahrscheinlich nicht. Im Flur presst man nicht alle Möbel rein. Nein, der Flur ist eine Durchgangsstation ins Letzte hinein, in das Große von Gott. Bonhoeffer hat es gesagt, wir stehen immer wieder in der Gefahr, das Vorletzte mit dem Letzten zu verwechseln. Und die Ewigkeit hilft uns immer wieder, unsere Route neu zu berechnen. Was habe ich mehr lieb? Was ist mir wichtiger? Paulus sagt, es gibt Leute in seinem Umfeld, Mitarbeiter von ihm, die haben den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. Das Geld, die Karriere, das Ankommen, die Macht, die Popularität, das war ihnen wichtig. Den jetzigen Zeitlauf haben sie lieb gewonnen und dafür setzen sie sich voll ein. Und deshalb haben sie aufgehört, mit Paulus mitzuarbeiten. Das gab es damals schon. Auch bei Paulus. Und Paulus sagt, es gibt aber auch andere Leute, wie er selber, auf den wartet der Siegeskranz der Gerechtigkeit mir und allen, die die Erscheinung unseres Herrn liebgewonnen haben. Die das Lieben, dass Jesus wiederkommt und ihr Leben danach ausrichten. C.T. Studd war so einer. Kennen Sie den, sein Lebensbild? Das müssen Sie mal lesen. C.T. Studd, da steht gar nicht drauf. C.T. Studd, S-T-U-D-D. Der war Cricketspieler in England und war steinreich, Adelsfamilie. Sein Vater hatte Pferde, ein Riesenschloss. Und dann wurde auf einmal seine Route neu berechnet. Der kam zum Glauben an Jesus Christus und das hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er ging zu einer Abendveranstaltung und hat dort Hudson Taylor getroffen, den Gründer der China-Inland-Mission, Vater der Liebenzeller-Mission. Und der hat dort einen Vortrag von ihm gehört über die Arbeit der China-Inland-Mission, dass die Millionen von China verloren sind. Und an dem Abend hat er sich entschlossen, auch Missionar zu werden. Und er wollte nach Indien gehen. Und er ging dann auch nach Indien, ging danach nach Zentralafrika. Er war im Sudan und im Kongo unterwegs, ist dort Zeit seines Lebens geblieben und ist im Kongo dann auch gestorben. Das Interessante bei C.T. Studd war, dass er nie um Spenden gebeten hat. Er hat immer einfach vom Glauben gelebt und, das ist das absolut Interessante, er hat als er sein Anwesen geerbt hat, hat er sein ganzes Anwesen alles verkauft. Sein Schloss verkauft, die Pferde verkauft, alles verkauft. Seine Banker haben ihm geschrieben, ihn angefleht, er soll es nicht tun. Aber seine Frau war damit einverstanden, die war genauso davon überzeugt von der Missionsarbeit. Die haben alle ihre eigene Hab und Gut aufgegeben, dieses Millionärserbe, und haben alles gegeben und sich sozusagen selber finanziert für die Missionsarbeit. Alles weggegeben. Später hat er dann die Mission gegründet, weg. Kennen wir. Das war der Mann, der WEG gegründet hat, was Millionen von Menschen erreicht hat. Und sein Motto war, only one life, 'twill soon be passed. Only what's done for Christ will last. Wir haben nur ein Leben und es wird schnell zu Ende sein. Und nur was für Jesus getan worden wird, sein wird, das wird bestehen. Wir haben heute so viele Menschen, die leben, auch so viele Christen, die leben, als ob sie in diesem Leben alles Glück der Welt haben müssten. Und wir müssen noch an 1000 Orten gewesen sein, bevor ich sterben kann. 1001 Dinge, die man noch tun sollte, bevor man den Löffel abgibt. Kennen Sie das? Sie können es im Internet nachlesen, die sogenannten Löffellisten, die man sich schreiben soll. Was ich noch alles tun soll, bevor ich den Löffel abgebe. Und dann stehen da so Skydiving und Bungee-Jumping und ein Buch schreiben und veröffentlichen oder den Machu Picchu besteigen und ganz viele Sachen sind dann Vorschläge dran. Es sind noch so 1000 Orte, wo ich gewesen sein soll, ein schnelleres Auto noch gefahren, das ich gehabt haben soll. Und Menschen, auch Christen, gehen überall hin in dieser Welt, nur nicht Missionsarbeit zu besuchen. Also wir sind überall unterwegs, auch touristisch, aber unsere Missionare, die wir vielleicht auch von der Gemeinde unterstützen, die haben wir noch nie besucht. Da waren wir noch nie. Da müssten wir vielleicht auch mitarbeiten. Wir sind überall gewesen, nur nicht wöchentlich in der Jungschar da gewesen für junge Kids. nee, das ist ein bisschen zu arg, da lege ich mich nicht so sehr fest. Ich will flexibel bleiben, um noch ein paar mehr andere Sachen zu machen und zu tun. Das Interessante, das ist wirklich so, diese Löffellisten. Ich habe wo man überall, was man überall noch tun soll, bevor man in den Himmel kommt, bevor man ankommt. Aber ich sag's euch, ich bin mit vielen Menschen zusammengekommen, die auf dem Sterbebett lagen, und keiner von denen hat gesagt, oh, hey, hätte ich doch lieber noch ein bisschen mehr Geld auf dem Bankkonto angesammelt. Hätte ich doch lieber noch meinen Rasen einmal mehr gemäht. Hätte ich meinen Mercedes noch einmal mehr geputzt und doch vielleicht noch ein paar mehr Ländereien zusammengekauft. Kaum einer von denen hat es gesagt. Die meisten haben gesagt, Mensch, hätte ich doch noch ein bisschen mehr investiert in die Beziehung zu meinen Kindern, hätte ich doch ein bisschen mehr die Bibel gelesen, hätte ich doch ein bisschen mehr hinein investiert in Menschen und Gott für das, was ewig bleibt. Für das, was ewig bleibt. Mich einzusetzen in der Jugendarbeit, meine Bibel zu lesen, Geld wegzugeben, Beziehungen in Ordnung zu bringen, für das, was ewig bleibt. Worin du dein Leben investierst, sieht man nicht an den Sprüchen, die du klopfst, hat jemand gesagt, den Liedern, die du singst und den Kalenderblättern, die du morgens schnell noch liest. Worin du dein Leben investierst, sieht man, wofür du deine Zeit, deine Gaben und dein Geld ausgibst. Und das ist der reelle Maßstab, der zählt. Und der Himmel, der motiviert uns, zu geben, großzügig zu sein, Arbeit vorwärts zu gehen. Christen schreiben keine Löffelliste, weil sie den Löffel gar nicht abgeben, sondern sie leben für die Ewigkeit. Sie leben für die Ewigkeit und das ist unser Ziel. Ich erzähle diese Geschichte, ich bin da fertig, 45 Minuten, aber wir geben den Löffel nicht ab. Ich erzähle die Geschichte trotzdem. Ich habe neulich eine Frau getroffen, das ist schon eine Weile her, da erzählt sie mir, Mensch, ich schaffe wieder Ede. Und ihr Mann verdient richtig viel Kohle, hat einen guten Job in der Industrie, ist da, und die haben richtig gutes Geld. Und dann erzählt sie mir, Ede, ich schaffe wieder. Und ich habe nichts dagegen, dass Frauen arbeiten, finde ich super. Die haben 3 Kinder und die sind so jetzt aus dem Haus und ich schaffe wieder. Und im Hinterkopf habe ich gedacht, ja, du schaffst halt wieder. Und dann ein bisschen mehr Geld zu verdienen, habt ihr schon genug Geld. War so mein Hintergedanke. Ich bin manchmal so ein bisschen negativ. Ja, schaffst halt wieder, dass dein Handy mehr leisten kann. Das ist ein 4. Urlaub im Jahr. Habe ich ihr nicht gesagt, habe ich nur gedacht. Und dann sage ich, ja, was schaffst denn du? Ja, sagt sie, nur so ein 400-Euro-Job. Ah, 400-Euro-Job, also im Monat ein neues Handy, und das ist ein bisschen mehr in Urlaub. Meine Gedanken, so wenn ich manchmal negativ über andere Christen denke. Und dann sage ich, ja, wo schaffst du denn? Erzähl sie mir, wo sie arbeitet, 400-Euro-Job. Und dann frage ich sie ein bisschen frech, ja, und was machst du mit dem Geld? Oh, sagt sie, ich bin ganz froh, sagt sie. Ich das ganze Geld, was ich verdiene, das kriege ich und das geht direkt von meinem Konto weg aufs Konto von der Gemeinde. Oh, sag ich, ja, wie? Ja, sagt sie, wir haben einen neuen Jugendreferenten eingestellt und ich bin die Hauptsponsorin davon. Oh, dachte ich, die hast du mal wieder verkalkuliert. Aber ich fand es toll. Ich sagte, hey, ich kann noch arbeiten, ich muss nicht arbeiten, aber ich kann arbeiten und das, was ich da verdiene, das gebe ich voll rein in die Gemeinde. 400 € im Monat. Das fand ich hammermäßig. Warum? Weil wir schon genug haben und ich kann so schwimmen. Warum? Weil ich weiß, in der Ewigkeit. Ich muss nicht hier alles haben, alles erleben, mit einem dabei sein. Nein, es gibt die Ewigkeit und jetzt kann ich großzügig und opferbereit geben. Warum? Weil Christen nie den Löffel abgeben. Geben nie den Löffel ab. Die haben den immer mit dabei und für uns Christen kommt das Beste noch. Sie kennen die Geschichte mit dem Löffel, oder? Ich habe einen dabei. Da ist diese Frau, die kurz vorm Sterben ist, holt den Pfarrer und bereitet ihre Beerdigung selber vor, welche Lieder gesungen werden sollen, wie sie begraben. Und dann sagt sie, ja, Pfarrer, ich habe zwei Wünsche. Ich will so begraben werden, dass ich in der rechten Hand meine Bibel habe, das ist das Wort Gottes, das ist das, was mich immer durchgetragen hat. Und in der linken Hand hätte ich gerne einen kleinen Löffel. Ah, sagt der Pfarrer, wieso? In der rechten Hand, die Bibel kann ich verstehen, aber warum in der linken Hand einen kleinen Löffel? Ja, sagt der Pfarrer, das ist so. Bei uns daheim, da hat es immer Mittagessen gegeben, da wurde immer schön der Tisch gedeckt, Löffel, Gabel, Messer, Teller. Und manchmal, Da war der kleine Löffel noch vor dem Teller. Und dann wussten wir, das Beste, das kommt noch. Und haben immer ein bisschen Platz gelassen. Und so würde ich gern beerdigt werden. Mit dem Löffel in der Hand, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Amen. Ich würde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass das Beste noch auf uns wartet, dass es noch kommt, dass es noch vor uns liegt und dass wir mit dieser Perspektive Ewigkeit leben dürfen. Ich danke dir, dass es uns wirklich, dass es uns zu stärkeren Menschen, motivierteren Menschen macht, dass es uns zu missionarisch engagierteren Menschen macht, dass es uns zu Menschen macht, die durchhalten, standhaft sind, dass es uns zu Menschen machen darf, die opferbereiter, hingegebener das Leben hier nutzen für dein Reich, deine Sache, für Weltmission, Gemeindearbeit, dass wir leben dürfen in der Großzügigkeit, Gastfreundschaft leben und das genießen, im Miteinander unterwegs zu sein. Danke, dass wir diese Perspektive haben dürfen und dass wir wirklich hoffen und wissen dürfen, dein Reich kommt, dein Wille soll geschehen. In unserem Leben und im Leben von vielen Menschen noch, die du erreichen möchtest mit deiner Liebe. Amen.